Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, meine Frau hat bei ihren Vorträgen für die Frühstückstreffen, die sie so im Laufe der Jahre gehalten hat, auch einen zum Thema: Was habe ich vom Glauben? Haben Sie sich diese Frage auch schon mal gestellt? Was habe ich vom Glauben? Eigentlich ist es ja gar nicht so sinnvoll, bei jeder Gelegenheit danach zu fragen, was bringt mir das, so wie das heute viele Menschen tun. Andererseits, sich einmal darüber Rechenschaft zu geben, was aus meiner Entscheidung für Gott und für Jesus Christus gefolgt ist, das kann schon auch hilfreich sein. Was habe ich vom Glauben? Warum bin ich Christ geworden und geblieben? Christ geworden bin ich, weil meine Eltern mich sozusagen auf diese Schiene gesetzt haben. Ich bin getauft, meine Eltern haben gebetet für mich und mit mir. Sie haben mir biblische Geschichten erzählt, sie haben mich in den Gottesdienst mitgenommen, manchmal auch mit sanftem Druck, wenn ich keine Lust hatte. Sie haben mir Glauben und Christsein vorgelebt. Und sie haben mir auch die Auseinandersetzungen im atheistischen Staat nicht erspart. Christ geblieben bin ich, weil ich gute Erfahrungen gemacht habe, wie Gott mich im Leben geführt hat, wie er mich in Schwierigkeiten bewahrt hat, durchgetragen hat, sodass ich am Ende dann doch dankbar sein konnte. Und am Ende habe ich mir die Frage, was bringt es mir, gar nicht mehr so häufig gestellt. Es war einfach gut, mit Gott durchs Leben zu gehen. Und ich vertraue darauf, dass das auch so bleibt, dass er mich ans Ziel bringt. Was habe ich vom Glauben? Wenn Sie sich diese Frage mal stellen, dann haben Sie vielleicht ganz ähnliche Argumente wie ich jetzt eben. Und das sind alles Gründe, die mit Ihrem eigenen persönlichen Erleben verbunden sind. Da können in der Gemeinde verwurzelte Christen ganz sicher sehr viel sagen. Man könnte zum Beispiel auch noch erwähnen, dass es Gottes Gebote gibt. Wir haben vorhin im Evangelium ja gehört, wie wichtig das ist. Sie geben Halt und Orientierung in den Wirren der Zeit. Und wenn ich an Gott glaube, dann haben für mich die Gebote eine ganz große Bedeutung. Man könnte auch noch sagen, durch den Glauben bin ich verbunden mit anderen Christen. Meine Frau und ich, wir sind viel im Ausland unterwegs gewesen, auch dieses Jahr nochmal. Und da gehen wir dann auch, wenn es irgendwie passt, in den Gottesdienst. Und in Spanien haben wir kein Wort verstanden. Man kriegt irgendwie schon ein bisschen mit, wo gerade die anderen Glaubensgeschwister sind, beim Glaubensbekenntnis oder beim Vaterunser. Aber da ist so ein Gefühl des Zusammengehörens, der Zusammengehörigkeit da. Und das ist einfach immer wieder schön. Wir wissen oder wir spüren, dass wir so auf der gleichen Wellenlänge sind. Und ich denke, auch das ist noch wichtig zu sagen, wenn ich Glauben habe, dann kann ich auch mit dem, was im Leben schiefgegangen ist, besser fertig werden, weil ich dann um Gottes Vergebung weiß. Oder man könnte das Gebet noch anführen, Das ist auch etwas, was mir der Glaube bringt, was mir wichtig ist. Also Glaube ist ein wertvolles Gut und, das wissen wir auch, Glaube ist ein Geschenk. Das kann ich nicht von mir aus machen, sondern das bekomme ich von Gott geschenkt. Mit dem Glauben beschäftigt sich auch unser heutiger Predigttext. Das ist ein Text aus dem Jakobusbrief. Ich habe gestern noch mal ein bisschen nachgelesen. Der ist überhaupt noch nie in unseren Gottesdiensten Predigttext gewesen. Und das hängt damit zusammen, dass Martin Luther so ein ganz distanziertes Verhältnis zu diesem Brief hatte. Der hat ja eine gewisse Ordnung auch vorgefunden von den neutestamentlichen Schriften, aber er hat da auch eingegriffen und er hat den Jakobusbrief so kurz vor die Offenbarung geschoben, also ganz hinten im Neuen Testament, weil er von dieser Schrift nicht so überzeugt war. Vielleicht haben Sie das auch mal gehört, er hat sie eine strohene Epistel genannt. Ich habe allerdings gelesen, dass er das nie wiederholt hat. Der hat also im Laufe seines Lebens und seines Wirkens auch ein bisschen dazugelernt. Und jetzt sozusagen nach 500 Jahren ist das zum ersten Mal in unseren Gottesdiensten Predigttext und deswegen müssen Sie sich heute auch damit mit mir auseinandersetzen. Wie bei vielen neutestamentlichen Briefen ist es so, dass man nicht genau weiß, wer den geschrieben hat. Es gibt den Herrenbruder Jakobus, der also auch zu dem engeren Kreis von Jesus gehört hat. Ob es wirklich von ihm ist, das weiß man nicht so genau. Da gibt es viel für und wider. Am Ende kann es uns eigentlich egal sein. Es ist nur für die Zeit wichtig, in die dieser Brief spricht. Wenn es wirklich vom Herrenbruder Jakobus ist, dann ist das so Mitte des ersten christlichen Jahrhunderts gewesen. Aber wahrscheinlich ist er später entstanden, so am Ende, also 50 Jahre später vielleicht. Das sind Fragen, die müssen uns nicht so heiß machen. Auf alle Fälle ist das ein Schreiben, das nicht unbedingt so wie bei den Paulusbriefen Frage und Antwort enthält, wobei wir ja die Fragen immer gar nicht kennen, sondern nur die Antworten, die der Paulus den Gemeinden gibt. Hier ist es, da habe ich den Begriff Leseliteratur gefunden, also ein Schreiben, das mehr zum Lesen ist, mit der Absicht, christliches Leben in den Gemeinden zu gestalten. So etwa unter dieser Voraussetzung kann und muss man und darf man diesen Text lesen. Und nun will ich Ihnen den Abschnitt mal vorlesen, der uns für heute als Predigttext gegeben ist. Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, zeig mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran, die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. weiß nicht, wie es Ihnen jetzt gegangen ist, als Sie es gehört haben. Überraschend ist das schon, diese Verbindung von Glaube und Werken. Da schrillen vermutlich bei uns doch die Alarmglocken, denn Martin Luther hat uns ja beigebracht, dass wir uns die Gnade Gottes nicht verdienen können, sondern dass sie ein Geschenk ist, das wir nur im Glauben annehmen können. Und er beruft sich dabei auf keinen geringeren als Paulus, der das in seinem Brief an die Christen in Rom so festgestellt hat. Glaube und Werke. Vermutlich haben wir schnell die Missstände in der Kirche zur Zeit von Martin Luther vor Augen, wo ja tatsächlich haarsträubende Dinge geschahen, etwa mit dem Ablasshandel, dass man also dachte, wenn man nur genug Geld bezahlt, dann kann man sich Vergebung von Sünden erkaufen. Und Martin Luther hat ganz mit Recht dagegen agiert und argumentiert und sich dagegen gewandt. Aber es lohnt sich nochmal ein bisschen näher hier in diesen Text aus dem Jakobusbrief hineinzuhören. Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht in Frieden, wärmt euch und sättigt euch und ihr gebt ihnen nicht, was der Leib nötig hat, was hilft ihnen das? Und die Schlussfolgerung nochmal, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Da diese Begriffe, vor allem der Begriff Werke, so ein bisschen ein Reizpotenzial hat, will ich den einen Satz nochmal nach der Basisbibel lesen. Da heißt es nämlich, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich allein und ist tot. Ich denke, man kann sich dieser Logik nicht gut entziehen. Wenn man Menschen vor sich hat, denen man die gute Nachricht sagen möchte oder ein Segenswort weitergeben oder wie auch immer, und man übersieht, was sie gerade am nötigsten brauchen, ein körperliches Problem, ein soziales Problem oder so, dann kann man einfach schnell daneben liegen. Ich denke da zum Beispiel an die Heilsarmee. Vielleicht kennen Sie deren Slogan, der klingt so ein bisschen, naja, Hausbacken, Suppe, Seife, Seelenheil. Das ist denn ihr Slogan, nach dem die handeln. Und was ist damit gemeint? Natürlich geht es gerade auch der Heilsarmee darum, Menschen von der Gnade Gottes zu erzählen und sie einzuladen, zum Glauben zu rufen. Aber die sehen eben sehr deutlich, dass es dafür eben auch die Bereitschaft des Menschen braucht und irgendwo sind die Grenzen, wenn es mir schlecht geht und ich im Elend lebe. Suppe, Seife, Seelenheil, kann man sich eigentlich gut merken. Das illustriert so ein bisschen das, was der Jakobusbrief hier im Sinne hat. Wir haben in Frankenberg den Freundeskreis christlicher Missionen. Vor kurzem ist der langjährige Geschäftsführer, der Andreas Kaden, verabschiedet worden. Sie kennen den hier sicher auch. Ich glaube, in Niederlichtenau ist er auch oft zugange gewesen. Wir sind auch persönlich mit ihm verbunden. Das ist bei denen genauso. Die haben sich zum Ziel gesetzt, das Evangelium in die Welt zu tragen. Und das nehmen die auch wirklich sprichwörtlich, weil sie in Brasilien, aber auch in Uganda und in anderen Ländern tätig sind. Aber das machen die auch nicht nur, indem sie reden, von Gott erzählen, so wichtig das auch schon mal ist, sondern indem sie auch auf die ganz konkreten Lebensumstände der Menschen schauen und dort helfen, wo sie können, durch die Unterstützung der vielen, die sie da durch Spenden und durch Gebet auch begleiten. Also, das sind so zwei Beispiele für mich, wo dieser Zusammenklang deutlich wird. Die gute Nachricht weiterzugeben, den Glauben in diese Welt zu tragen und zugleich darauf zu achten, was Menschen brauchen und dann auch nicht untätig zu bleiben. Sicher, wir können nicht das ganze Elend dieser Welt beseitigen. Leider ist es auch so, dass der Hunger in der Welt wieder zunimmt. Das liegt an den vielen Kriegen und Auseinandersetzungen. Das muss man sich alles mal mit vergegenwärtigen. Aber es ist einfach so, wir sind auch an unseren Nächsten gewiesen. Und der Glaube ist an dieser Stelle wirklich zu Taten herausgefordert. Schon im Alten Testament gibt es viele Stellen, die die Nächstenliebe einfordern sozusagen. Bei Jesaja beispielsweise heißt es, brich mit dem Hungrigen dein Brot. Wir haben doch auch ein entsprechendes Lied im Gesangbuch. Manchmal singen wir das, selten, aber immerhin. Ich finde, es ist ein schönes Lied, weil das ganz einfach deutlich macht, was tätige Nächstenliebe bedeuten kann. Oder auch im dritten Buch Mose, wo Gott den Israeliten ins Stammbuch schreibt, der Fremde sei dir wie ein Einheimischer. Überlegen Sie mal, welches schwierige Verhältnis wir inzwischen in unserem Land zu den Fremden haben. Könnte man auch ganz viel dazu sagen, aber für mich steht das so in der Bibel, dass Gott uns auch den Fremden anvertraut und den Schutz für ihn und die Fürsorge. Sicher, wir können als Einzelne, auch als Gemeinde nicht alles machen, aber wir können dann schon dazu beitragen, hier Glauben und Tun in Einklang zu bringen. Und immer ist im Alten Testament der Gottesbezug da. Also der andere, der Mensch, für den ich da sein soll, für den ich etwas tun soll, ist so wie ich ein Geschöpf Gottes. Und das ist Grund genug, sich umeinander zu kümmern. Jakobus allerdings, das haben Sie vorhin gehört, beruft sich in unserem Text auf eine Geschichte aus dem Alten Testament, die in diesem Zusammenhang mehr als merkwürdig ist, nämlich die Opferung Isaaks. Sie kennen die Geschichte auch, wo Gott von Abraham verlangt, dass er diesen einzigen und spät geborenen Sohn opfern soll. Geht dann so aus, dass Gott dieses Opfer nicht einfordert am Ende und Isaak gerettet wird. Ich würde das nicht als Belegstelle für diesen Zusammenhang von Glauben und Tun nehmen. Ich denke, dass Abraham und der Glaube und das Vertrauen des Abrahams eher dort an der Stelle stand, wo er sein Vaterland verlassen hat und ausgezogen ist in eine ungewisse, aber von Gott geleitete Zukunft. Aber das sei mal dahingestellt, wir brauchen uns einfach nur an das Neue Testament zu halten. Jesus verweist uns immer wieder auch auf andere und auf die Fürsorge für andere Menschen. Da fallen Ihnen sicher auch Beispiele ein. Das Doppelgebot der Liebe. Da fragt mal einer, was denn das höchste Gebot von allen ist. Und da sagt Jesus, du sollst Gott deinen Herrn lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das höchste Gebot überhaupt. Oder denken Sie an dieses Gleichnis vom Endgericht, wo dann am Tag des Gerichts Menschen vor Jesus erscheinen müssen, vor dem Weltenrichter, und es dort um die Frage geht, was ihr getan habt für einen unter den Geringsten, das habt ihr für mich getan. Da ist also dieses Thema Glaube und Tun auch wieder da. Und Jesus äußert sich sehr eindeutig und weist darauf hin, der Glaube muss auch in unserem Tun zum Ausdruck kommen. Oder denken Sie an den barmherzigen Samariter, eine Geschichte, die mir auch immer wieder nahe geht. Die beiden, die also denken, weil sie zum Gottesdienst gehen, können sie sich jetzt nicht die Hände dreckig machen. Und der Samariter, der zupackt und hilft. Sie kennen das alles und vermutlich auch noch viele andere. Warum spricht Jesus immer wieder davon und weist die Menschen darauf hin? Weil Gottes und Nächstenliebe eben zusammengehören und weil man das nicht trennen kann. Wir hatten am Anfang über die Frage nachgedacht, was bringt mir der Glaube? Im Grunde stellt sich, wenn man diesen Text liest, heute die Frage, was haben eigentlich andere von meinem Glauben? Sehen Sie es einfach mal so. Was haben andere von meinem Glauben? Erfahren Sie Hilfe, wenn Sie Hilfe brauchen? Werden Sie auf diese Weise auf Jesus aufmerksam gemacht, der uns immer wieder ja an den Nächsten gewiesen hat? Christen sind ja nicht für sich selbst in dieser Welt. Sie haben den Auftrag, Zeugen für ihren Herrn zu sein. Und das ist ein sehr umfassender Auftrag. Ich will zum Schluss zwei Sätze aus einer Predigt von Wolfgang Huber zitieren. Wolfgang Huber war lange Jahre der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und er war zugleich Bischof in Berlin. Und er hat in diesem Zusammenhang gesagt, es geht nicht darum, dass wir den Glauben durch Werke ersetzen. Es geht vielmehr darum, dass wir alle mit Wort und Tat erkennbar machen, wie das zusammenhängt. Der Glaube an Gott als den Herrn, dem wir die Ehre geben, und die Zuwendung zu den Menschen, die unsere Schwestern und Brüder sind, weil Gott allein der Herr ist. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als alles menschliche Begreifen, der bewahre uns in Jesus Christus. Amen.